SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Neue Komplikationen. Dem venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez geht es immer schlechter. Die Zeit läuft ab. Im US-Haushaltsstreit hofft das Parlament auf eine Einigung in letzter Minute. Vernetztes Denken statt molekularem Tunnelblick. 5 Jahre Förderung der Systembiologie in der Schweiz. Eine Bilanz. Schließlich, mit diesen Worten, hat EZB-Präsident Mario Draghi im Sommer die Euro-Krise gewendet.
The euro is irreversible. They need to be addressed in a fundamental manner.
Klar, das waren wichtige Worte des Jahres 2012. Es gab aber noch viel mehr wichtige und weniger wichtige Worte. Wir haben sie für Sie zusammengestellt anstelle des Tagesgesprächs um 1. Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Andi Lüscher mit der Nachrichtenübersicht.
Der Gesundheitszustand von Venezuelas Präsident Hugo Chavez hat sich verschlechtert. Sein Stellvertreter sagte gegenüber Medien, der Präsident befinde sich in einem kritischen Zustand. Vor knapp 3 Wochen hatte sich Chavez einer 4. Krebsoperation unterzogen. Nun sind durch eine Infektion der Atemwege offensichtlich neue Komplikationen aufgetreten. Das berichtete der venezolanische Vizepräsident nach einem Besuch bei Chavez in einem Spital im kubanischen Havanna. Bei mehreren Anschlägen in Irak sind mindestens 10 Menschen getötet worden. Mehrere Dutzend wurden verletzt, wie Nachrichtenagenturen berichten. Betroffen waren verschiedene Regionen des Landes. Der schwerste Anschlag ereignete sich in Musayab, südlich von Bagdad. Dort seien 7 Personen getötet worden, hieß es. Zu den Taten hat sich niemand bekannt. 3 Schiffe der chinesischen Regierung sind in japanische Hoheitsgewässer eingedrungen. Laut der japanischen Küstenwache kreuzten die Aufklärungsschiffe in der Nähe der Inseln im ostchinesischen Meer, die sowohl von Japan als auch von China beansprucht werden. Japan hatte vor wenigen Monaten einige der Inseln einem privaten Besitzer abgekauft. Das führte in China zu anti-japanischen Protesten und zu Übergriffen auf japanische Einrichtungen. Japans neuer Regierungschef Shinzo Abe will sich für den Bau neuer Atomkraftwerke einsetzen. Das sagte der Rechtskonservative in einem Fernsehinterview, nur 5 Tage nachdem er im Parlament vereidigt worden war. Die neuen Reaktoren würden besser konstruiert als jene in Fukushima, die dem Tsunami vor bald 2 Jahren nicht standhielten. Abes Ankündigung kommt nicht überraschend. Bereits im Wahlkampf hatte er erklärt, Japan könne sich den Ausstieg aus der Atomenergie nicht leisten. Im Pazifikraum haben die ersten Länder das neue Jahr begrüßt. Auf Samoa feierten die Bewohner den Jahreswechsel um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Auch in der Schweiz hat eine Gemeinde schon heute früh Silvester gefeiert, das 900-Einwohner-Dorf St. Silvester im Kanton Freiburg. Das Fest des Namenspatrons des heiligen Silvester wird mit einem feierlichen Gottesdienst begangen. Anschließend trifft sich die Dorfbevölkerung zum Morgenessen. Der heilige Silvester selbst war Papst in den Jahren 314 bis 335. Im aargauischen Rainach ist ein Brand in einem Recyclingzentrum glimpflich ausgegangen. Es gab laut der Polizei keine Verletzten. Die Feuerwehr habe das Feuer schnell gelöscht. Kurz vor 8 Uhr waren zusammengepresste Autos in Brand geraten. Wieso ist noch unklar. In der Folge gab es eine starke Rauchentwicklung. Die Naturschutzorganisation WWF schlägt Alarm. Noch nie seien in Afrika so viele Nashörner und Elefanten gejagt und getötet worden wie in diesem Jahr. Zum Teil bedrohe die Wilderei sogar die Stabilität einiger Staaten. Rebellen würden mit dem Verkauf und dem Handel von Elfenbein ihre Finanzen aufbessern. Nach Angaben des WWF haben einige afrikanische Regierungen den Kampf gegen die Wilderei verstärkt, allerdings ohne nennenswerte Erfolge. Zum Eishockey. Am Spengler Cup wird zurzeit das Finalspiel ausgetragen zwischen dem HC Davos und dem Team Kanada. Wie bereits im Gruppenspiel sieht es für die Gastgeber nicht gut aus. Nach dem ersten Drittel führt Team Kanada mit 3:1.
12.35 Uhr. Der Countdown läuft in den USA. Gibt es bis Mitternacht keine Einigung auf einen neuen Haushalt, springt das Land über die Fiskalklippe in den Abgrund. Was denken die Leute in den USA darüber? Der Countdown läuft aber auch für den schwerkranken venezolanischen Präsidenten Chavez. Und Countdown zum Dritten. Nach dem Jahr 2012 kommt 2013. Betrachtungen zu dieser Primzahl, die in einigen Kulturen als Unglücks- und in anderen als Glückszahl gilt. Weiter in der Sendung. Tausende Menschen haben sich dieses Jahr in der Flughafenregion Zürich niedergelassen, obschon dort täglich Flugzeuge starten, landen und lärmen. Dann 20 Jahre Ende der Tschechoslowakei. Die samtene Trennung gilt als Musterbeispiel. Schließlich harte Davos gegen Team Kanada. Die Einschaltung vom Spengelcup-Final im hinteren Teil der Sendung. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Euro wird zu 1 Franken 20,78 gehandelt, der Dollar zu 91,55 Rappen. Und das Wetter. Heute scheint in der ganzen Schweiz die Sonne bei milden 5 bis 9 Grad. Tagsüber ziehen einige Schleierwolken auf. In den Alpen kommt mäßiger Föhn auf. In der Neujahrsnacht ist es meist nur leicht bewölkt und trocken. Vor allem am Jura und in den Föhnregionen bläst ein kräftiger Wind. An Neujahr ist es in den Alpen und im Osten mit Föhn noch lang freundlich. Sonst ziehen aus Westen Wolken auf. Gegen Abend fällt Regen oder oberhalb von 1200 Metern auch Schnee. Dies bei maximal 6 Grad und böigem Südwestwind. In den Föhnregionen gibt es bis zu 15 Grad. Am Berchtoldstag fällt im Osten noch etwas Schnee, sonst wird es aus Westen rasch sonniger, bei 3 bis 6 Grad.
Das ganze Wochenende haben in Washington die führenden Politiker der Republikaner und der Demokraten aus beiden Kammern miteinander verhandelt, gefeilscht und fieberhaft nach einem Kompromiss im Budgetstreit gesucht. Für eine Lösung bleiben ihnen nur noch wenige Stunden. Denn ohne Einigung treten ab Neujahr auf der einen Seite automatisch Steuererhöhungen in Kraft, auf der anderen Seite werden Staatsausgaben gekürzt. Und diese Aussicht sorgt bei Amerikanerinnen und Amerikanern für Unmut und Kopfschütteln. Aus Washington, Beat Zoltermann.
Es bläst ein eisiger Wind durch Amerikas Hauptstadt, doch die Wandergruppe, die sich vor dem U-Bahn-Ausgang versammelt hat, hält dies nicht von einem Spaziergang ab. Ein kalter Wind blase ja auch im übertragenen Sinne, sagt einer. Karl Marx habe mal geschrieben, wenn der Unterschied zwischen Arm und Reich zu groß werde, würde sich das Proletariat erheben. In den USA würden die Reichen reicher und die Armen ärmer. Warum also die Steuern für die Mittelklasse nicht tief halten und jene für die Reichen anheben? Fragt der Mann.
Frankly, if we do go over the fiscal cliff, I am that angry about it that I think we need a major march on Washington.
Komme es zu keiner Einigung im Budgetstreit, müsse man einen Marsch auf Washington organisieren, wie damals als Protest gegen den Vietnamkrieg, vielleicht sogar eine kleine Revolution, eine friedliche allerdings. Ich bin auf jeden Fall stinksauer.
I am very angry about what's going on right now.
Wenn ein Amerikaner Karl Marx zitiert, dann weiß man, es läuft etwas falsch im Land des Kapitalismus. Eine Revolution anzetteln, so weit wollen andere zwar nicht gehen, doch auch sie sind enttäuscht vom blockierten Politbetrieb in Washington, wie eine kleine Umfrage zeigt. So arbeitet unsere Regierung halt, sagt ein älterer Mann mit Metallbrille und zuckt mit den Schultern. Da werde viel zu viel Lärm gemacht, statt die Probleme anzupacken, meint eine Frau, die sich in eine dicke Jacke gehüllt hat. Ihr Ehemann fügt an, was derzeit gespielt werde, sei einfach lächerlich.
I think it's a ridiculous discussion that they continually avoid talking about how it will affect average Americans.
Die Politikerinnen und Politiker würden nie darüber reden, wie sich der Budgetstreit auf die Durchschnittsamerikaner auswirke. Dies trifft zumindest auf Präsident Barack Obama nicht zu. Er hat in den letzten Tagen mehrfach vor den Folgen gewarnt.
Economists, business leaders, all think that we're poised to grow in 2013, as long as politics in Washington don't get in the way of America's progress.
Ökonomen und Manager seien sich sicher, sagte er, dass die US-Wirtschaft im neuen Jahr zulegen werde. Es sei denn, dieses Wachstum werde durch den Budgetstreit abgewürgt. Wie groß der Schaden wäre, hängt davon ab, wie und wann der Budgetstreit gelöst wird. Der IWF, die OECD und die US-Notenbank sagen, im schlimmsten Fall rutschten die USA in eine Rezession ab. Eine Einigung in den nächsten Stunden, das wäre der beste Fall. Ist es möglich, die schlimmsten Steuererhöhungen und die tiefsten Kürzungen gleich zu Beginn des Jahres mit neuen Gesetzen zu beseitigen, dürfte der Schaden irgendwo in der Mitte bleiben. Trotz allem Ärger über den Budgetstreit, die USA sind auch das Land der Optimisten. Wen wundert's, findet der ältere Mann mit der Brille auch am Fiscal Cliff Fiasco etwas Positives. Das größte Problem war doch bis jetzt, dass niemand weiß, wie schlimm dieser Fiscal Cliff tatsächlich für uns alle ist.
It's a matter of how bad will it be, but at least we'll know one way or the other, right?
Das wenigstens werden wir bald wissen.
Das war der Bericht von Beat Zoltemann im Rendezvous auf SRF 1, 2, 4 und der SRF Musikwelle. In ein paar Tagen soll Hugo Chávez seine neue Amtszeit als Staatspräsident von Venezuela antreten. Doch ob er dazu in der Lage ist, ist unklar, denn Chávez ist krank, krebskrank. Und sein Gesundheitszustand hat sich erneut verschlechtert, wie es aus Havanna heißt, wo Chávez vor 3 Wochen zum 4. Mal operiert worden war. Ich fragte Ulrich Achermann, unseren Südamerika-Korrespondenten, wie schlimm steht es um den venezolanischen Präsidenten?
Es steht offenbar ziemlich schlimm um ihn. Deshalb ist Außenminister und Stellvertreter Nicolas Maduro auch an die Öffentlichkeit gegangen und hat die Venezolaner so ein bisschen darauf vorbereitet, dass da in einigen Tagen oder vielleicht Wochen noch ernstere Nachrichten kommen könnten.
Eben am 10. Januar müsste ja gemäß Fahrplan Chávez seinen Amtszeit ablegen. Was passiert denn nun, wenn er das nicht tun kann?
Es kommt ein bisschen auf den Zeitpunkt an, wo Chávez ersetzt werden muss. Wenn das bis zum 10. Januar passiert, dann wird Nicolás Maduro, sein Stellvertreter und der amtierende Außenminister, die Funktionen des geschäftsführenden Präsidenten übernehmen. Ist es nach dem 10. Januar, also wenn Chávez sich nicht mehr präsentieren könnte für die Vereidigung, dann würde Parlamentspräsident Diosdado Cabello nachrücken für ihn. Und Maduro und Cabello verkörpern eben auch die beiden entgegengesetzten Flügel innerhalb der regierenden Sozialistischen Einheitspartei.
Auf wessen Seite steht denn die Armee? Auf der Seite von Maduro oder auf jener von Cabello?
Cabello ist ein Militär, ist ein Offizier und hat das Militär in der Vergangenheit so ein bisschen vertreten in der Partei gegenüber den Zivilisten dort, die von Maduro vertreten werden. Er kennt sich damit aus und steht damit in der Nähe des Militärs.
Könnte es denn sein, dass diese Ausgangslage, Vizepräsident und Gewerkschafter Maduro gegen Parlamentspräsident und Vertrauter des Militärs Cabello, dass diese Ausgangslage zu massiven Spannungen im Land führen könnte?
Ich glaube, dass eher weniger. Ich denke eher, dass die Gefahr noch immer nicht ganz gebannt ist, dass das Militär je nach Entwicklung, wie das alles laufen könnte in Venezuela, die Macht an sich reißen würde und versuchen dann mit einer zu wählenden neuen Regierung so weit ins Geschäft zu kommen, dass die Armee strafrechtlich nicht belangbar ist für sehr viele Delikte, die sich eingestellt haben, vor allem Drogenhandel jetzt unter Hugo Chávez.
Sie haben diese Neuwahlen angesprochen, die kommen könnten. Wären diese Neuwahlen denn auch die Chance für die Opposition?
Ja, sicher sind sie eine Chance für die Opposition, ob Henrique Capriles, der ja seine Bedeutung als Oppositionsspitzenkandidat bei Regionalwahlen neulich unterstrichen hat, die dann auch gewinnen würde. Das ist wieder eine andere Frage. Es scheint mir in Venezuela doch eher auf eine Art Übergangslösung hinauszulaufen, dass vielleicht zunächst eben eine zivile Übergangsregierung oder eine militärisch-zivile Übergangsregierung die Sachen in die Finger nehmen könnte und es erst dann zu Neuwahlen kommt.
Das waren Einschätzungen unseres Südamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann. Eine neue Tür der Erkenntnis aufstoßen, an die Weltspitze vorstoßen, das will die Schweiz auf dem Gebiet der Systembiologie. Das ist die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie Moleküle im menschlichen Körper aufeinander einwirken. Aus diesem Wissen könnte auch die Pharmabranche Nutzen ziehen und neue Medikamente entwickeln. Mit diesem Ziel vor Augen startete die Schweiz vor 5 Jahren eine bis anhin nie gesehene Wissenschaftsgroßinitiative mit dem Namen systemsx.ch. Nun geht dieses Projekt in die zweite Halbzeit. Was ist aus den großen Hoffnungen bis jetzt geworden? Wissenschaftsredaktorin Odette Frey.
Es fließt viel Geld. Allein der Bund hat 220 Millionen Franken für Systems-X.ch zur Verfügung gestellt. 100 Millionen davon allein für die zweite Halbzeit bis 2016. Dieses Geld habe schon viel bewirkt, sagt ETH-Professor Rudi Ebersold, Vorsitzender des Steuerungsausschusses von Systems-X.ch. Nicht nur gemessen an wissenschaftlichen Publikationen, sondern auch in den Köpfen der hiesigen Biologen.
Das übergreifende Ziel war, dass sich ein neues Denken in der biologischen Forschung durchsetzt, dass biologische Prozesse als integrierte Prozesse bestehend aus großen Anzahl von vernetzten Molekülen sieht. Und dieses Denken hat sich weitgehend durchgesetzt.
Vernetztes Denken statt molekularer Tunnelblick. Der gewünschte Paradigmenwechsel hat stattgefunden. Doch ein anderes wichtiges Ziel der Forschungsinitiative wurde nicht erreicht, nämlich die enge Zusammenarbeit mit der Industrie.
Die Industrie hat sich relativ wenig beteiligt an systembiologischen Projekten und das ist einer der Schwachpunkte unserer Zwischenbilanz und das ist etwas, das sicher verbessert werden sollte.
Mit mindestens 26 Millionen Franken aus der Privatwirtschaft rechnete Systems-X.ch beim Start vor 5 Jahren. Auch aufgrund eines ersten gut dotierten Projektes, das der Basler Pharmakonzern Roche zusammen mit der ETH Zürich im Bereich der Diabetesforschung durchgeführt hatte. Doch dieses Projekt lief aus und ähnlich große Geldregen gab es keine mehr. Insgesamt flossen bisher nur gerade 8 Millionen aus der Industrie in die Projekte von Systems-X.ch. Also nur gerade ein Drittel von dem, was man sich anfangs mindestens erhofft hatte. Da sei anfangs Überschwang mit im Spiel gewesen, sagt Daniel Höchli, Direktor des Schweizerischen Nationalfonds.
Da war vielleicht zu Beginn auch seitens der Initiatoren zu viel Optimismus, dass man rasch bereits Industriepartnerschaften aufbauen kann. Aber das braucht seine Zeit.
Ganz zweckfrei war dieser Optimismus nicht. Schließlich mussten Politik und Öffentlichkeit von der Wichtigkeit der Forschungsinitiative und der Systembiologie überzeugt werden. Rudi Ebersold sagt,
als die Systems-X-Initiative konzipiert wurde, war schon auch von den Politikern der Wunsch, dass man eben die Industrie einbinden würde, möglichst stark, um mit dem Hintergedanken natürlich, dass der Wirtschaftsstandort Schweiz weiter gestärkt werden könnte, indem dass die gegenwärtig neuesten Ansätze zur Pharmaforschung auch in der Industrie direkt angewendet werden könnte.
Das Versprechen war also, Systems-X.ch soll konkret mithelfen, die ausgetrockneten Pipelines der hiesigen Pharmaindustrie zu füllen. Getan hat sich bisher wenig. Doch was nicht ist, kann noch werden, gibt sich etwa das Staatssekretariat für Bildung und Forschung überzeugt, wo man mit der Systembiologie-Großinitiative sehr zufrieden ist und an die industrielle Verwertbarkeit der Resultate glaubt. Auch die Firma Roche sei nach wie vor überzeugt vom Potenzial der Systembiologie und sei außerdem in einzelne kleinere Projekte von Systems-X.ch involviert, sagt Johannes Moosbacher, Leiter der zellulären Neurowissenschaften bei Roche.
Ich glaube, der große Durchbruch der Systembiologie und auch ihren Impact, den werden wir in den nächsten Dekaden erst erleben.
Heute ist die Systembiologie aber vor allem von der öffentlichen Hand finanzierte Grundlagenforschung. Ob sich die Hoffnung auf neue Medikamente tatsächlich je erfüllen wird, bleibt offen.
Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF, die Zeit 12.49 Uhr gleich. Fluglärm, ein großes Thema im Kanton Zürich, auch wieder in diesem Jahr. Wer den Lärm noch nicht hat, wehrt sich dagegen mit allen Mitteln. Wer ihn hat, der hasst ihn, könnte man meinen. Aber 18.000 Leute sind allein im Jahr 2012 in die Flughafenregion gezogen, mitten in den Fluglärm. Warum das denn? Gudrun Vinzenz hat sich dort umgehört, wo die Flughafenregion am stärksten wächst.
Glattpark, 6.20 Uhr morgens. Die Swiss-Maschine aus Dubai gleitet kurz vor der Landung über den neuen Stadtteil von Opfikon-Glattbrück. Der Stadtteil Glattpark mit seinen modernen Blöcken mit Eigentums- und Mietwohnungen liegt innerhalb jener Zone, in der der Fluglärm offiziell als störend gilt. So störend, dass bei den Neubauten lärmschützende Fenster und eine automatische Lüftung Pflicht sind.
Es sind gute Fenster, wo man eigentlich nichts hört, ob geschlossene Fenster.
Sagt Marc-André Senti, Er steht im Schlafzimmer seiner 3,5-Zimmer-Wohnung. Obwohl automatisch gelüftet wird, lassen sich die Fenster öffnen.
Jetzt hört man gerade ein Flugzeug, das startet, wenn es mir recht ist, jawohl.
Marc-André Senti ist Präsident vom Quartierverein Glattpark und gehört zu den Ersten, die hier hingezogen sind, in dieses ehemalige Sumpfgebiet, unmittelbar nördlich der Zürcher Stadtgrenze. Jahrzehntelang wurde das Gebiet landwirtschaftlich genutzt. Es war die Rede von der teuersten Wiese Europas, als nach dem Jahr 2000 der Bauboom einsetzte. Marc-André Senti, der vorher in der Stadt Zürich wohnte, suchte für sich, seine Frau und den Sohn eine größere Bleibe und überlegte sich die Sache gut.
Ich bin zu verschiedenen Tageszeiten, verschiedenen Tagen bin ich hier angekommen, bin ich Golosa und habe mir Gedanken gemacht, ob es mir hier könnte gefallen. Und das habe ich mit Ja können beantworten, darum bin ich auch jetzt hier wohnhaft.
Draußen auf einer Straßenkreuzung im neuen Quartier vor dem Lebensmittelladen treffen wir Suzanne Fink. Sie wohnt erst seit letztem Jahr hier, auch sie ist aus der Stadt Zürich hier hingezogen, obwohl sie um den Lärm wusste. Dass man sich in Opfikon Glattbruck eine neue Eigentumswohnung noch leisten könne, habe den Ausschlag gegeben, sagt sie.
Ich habe zuerst in der Stadt gesucht und habe einfach feststellen, die Preisentwicklung in der Stadt in ganz wenigen Jahren. Also ich habe vergleichsmäßig gesehen Wohnungen, die innerhalb von 3 Jahren wirklich das Doppelte gekostet haben.
Ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das stimme hier noch, sagt auch Marc-André Senti. Seine 3,5-Zimmer-Wohnung mit einer Wohnfläche von mehr als 100 Quadratmetern kostet weniger als 2.000 Franken im Monat. Die Flughafenregion übernimmt somit eine Art Ventilfunktion für die Stadt mit ihrem völlig überhitzten Immobilienmarkt. Jeder 10. Einwohner, der die Stadt Zürich verlässt, zieht in die Flughafenregion, in den Glattpark oder noch näher an die Start- und Landebahn. Anderthalb Kilometer nördlich vom Stadtteil Glattpark steht das Stadthaus von Opfikon. Hier dröhnen die Maschinen übers Dach kurz nach dem Abheben auf Piste 16. Paul Remund, der hier seit 2,5 Jahren als Stadtpräsident amtet, ist schon etwas überrascht, dass der Stadtteil Glattpark so schnell gebaut wird. Aber klar, er freut sich darüber, denn die Stadtkasse profitiert tüchtig von diesen Neuzuzügern.
Das sind gut ausgebildete Leute, die auch recht verdienen und demzufolge bei uns gut Steuern bezahlen.
Und im Glattpark stehen immer noch ein Dutzend Baukräne. 6.500 Menschen werden hier in ein paar Jahren wohnen und sich wohlfühlen, wenn sie nur die richtige Einstellung haben, meint Glattpark-Bewohnerin Suzanne Fink.
Wenn man sich will aufregen über den Lärm, dann tut man. Und wenn man sich sagt, eigentlich ist das nicht viel lauter, als wenn jetzt der Nachbar den Laubbläser führen nimmt oder Rasen mäht oder so, dann, eben, dann kann man auch besser damit leben, oder?
Vor genau 20 Jahren hat sich die Tschechoslowakei aufgelöst. Seither gehen die Tschechische Republik und die Slowakei eigene Wege. Die sogenannte Samtene Trennung gilt als Musterbeispiel, wie sich zwei Staaten trennen lassen. Heute hegen die einstigen Brudervölker als Nachbarn große Sympathien füreinander. Ob die für eine Wiedervereinigung reichen würden? Marc Lehmann mit Antworten und einem Blick zurück.
Silvesterabend 1992, das letzte Stündchen der Tschechoslowakei hat geschlagen. Das Fernsehen zeigt einen Rückblick auf fast 70 Jahre gemeinsame Geschichte. Die Staatsgründung nach dem Ersten Weltkrieg durch den heute noch verehrten Tomáš Masaryk.
Volám vás všetky bez výjimky. Od poslední výzky až k tomuto hlavnímu městu.
Dann die boomende Republik in der Zwischenkriegszeit, die Abspaltung der Slowakei durch Hitler im Zweiten Weltkrieg, die sozialistische Diktatur im Kalten Krieg, der Prager Frühling, schließlich die samtene Revolution von 1989. Im Fernsehstudio sitzt nun vor einer großen Uhr Jan Straský, der letzte Ministerpräsident, und wendet sich in einer Art Grabesrede an die Bevölkerung.
Vážení občané České a Slovenské federativní republiky, obracím se na vás v posledních minutách trvání našeho společného státu.
Der gemeinsame Staat hört in diesen Minuten auf zu existieren. Der Countdown läuft. Und um Punkt Mitternacht erklingen die Glocken des Prager Veitsdoms. Die Trennung ist damit besiegelt, eine Trennung, für die kein zwingender Grund bestand und für die es auch nicht genügend öffentliche Unterstützung gegeben hatte, wie der Soziologe Martin Butora sagt.
It definitely was not inevitable to dissolve Czechoslovakia. At that time it didn't have sufficient public support.
Die beiden Landesteile mochten sich etwas auseinandergelebt haben. Die Tschechen waren es leid, die ärmeren Slowaken zu subventionieren. Die Slowaken waren es leid, sich von den stärkeren Tschechen dominieren zu lassen. Sie wollten eine ausgeglichenere Partnerschaft auf der föderalen Ebene, sagt Martin Butora.
What was inevitable from the Slovak perspective, definitely. To achieve a more equal partnership.
Es gab zweifellos Meinungsverschiedenheiten, kulturelle Unterschiede, Vorurteile, Witze. Aber sowohl auf tschechischer wie auf slowakischer Seite stand eine klare Bevölkerungsmehrheit der Teilung ablehnend gegenüber. Zwei Machtpolitiker, Václav Klaus in Prag und Wladimír Mečiar in Bratislava, setzten sie im Parlament durch, ohne das Volk zu befragen. Laut Soziologe Butora ein einmaliger Vorgang in der jüngeren Geschichte.
Never ever in the history has occurred that there is a politicians who establish and create their own state without ever writing a word about it before.
Nie zuvor hätten Politiker einen Staat gegründet, ohne auch nur eine Zeile darüber verfasst und eine öffentliche Diskussion in Gang gesetzt zu haben. Zum Glück sei die Trennung gewaltfrei abgelaufen, samten eben. Angesichts der damaligen Lage im postkommunistischen Raum keine Selbstverständlichkeit. In Jugoslawien herrschte Krieg, auch beim Zerfall der Sowjetunion kam es zu Blutvergießen. Tschechen und Slowaken leben heute friedlich nebeneinander. Manche sagen, die Beziehungen seien besser denn je. Die Volkswirtschaften sind eng verflochten. Neu gewählte Politiker treten in der jeweils anderen Hauptstadt zum ersten Auslandsbesuch an. Man schickt gemeinsam Soldaten an internationale Friedensmissionen, betreibt gemeinsam Botschaften in fernen Ländern. Man schaut im Fernsehen die gleichen Serien und Quizshows. Es gibt Bestrebungen nach einer gemeinsamen Fußball- und Eishockey-Liga. Und es gibt auch wieder mehr tschechoslowakische Ehen. Die Vorboten einer Wiedervereinigung? Nein, sagt Martin Butora.
No, I don't think that there is any serious movement for reintegration.
Er sehe keine ernsthaften Bemühungen hin zu einer Reintegration. Die beiden Länder hätten sich in den letzten Jahren doch ziemlich eigenständig entwickelt, hätten unterschiedliche Verwaltungsstrukturen, politische Systeme und Währungen. 20 Jahre nach der Trennung wollen Tschechen und Slowaken lieber gute Freunde bleiben, statt noch einmal zu heiraten.
Mark Lehmann. Und nun nach Davos. Seit 12 Uhr wird dort der Spengler Cup-Final gespielt zwischen dem HC Davos und dem Team Kanada. Das zweite Drittel, das läuft seit kurzer Zeit, Barbara Kolb in Davos. Wie sieht's denn aus?
Eine Vorentscheidung dürfte bereits gefallen sein. Davos liegt mit 1-4 im Rückstand gegen das Team Kanada. Gegen ein Team Kanada, das mit vielen Weltstars aus der nordamerikanischen Profiliga NHL gespickt ist. Und diese Start legten einen Blitzstart hin und sie führten bereits nach 10 Minuten mit 3-0. Die Titelverteidigung wird für den HC Davos mit dieser Hypothek natürlich nun sehr schwierig. Kommt auch noch die Müdigkeit dazu. Für die Davoser ist es die 5. Partie innerhalb von nicht einmal 5 Tagen. Die Kanadier, sie hatten 2 Ruhetage. Vieles deutet also darauf hin, dass der große Favorit auf den Turniersieg diesen auch holt. Das Team Kanada führt nach 5 Minuten im Mitteldrittel mit 4-1 gegen den HC Davos.
Das war Barbara Golpi live vom Spengler Cup in Davos. Vielen Dank. Ja, und in ziemlich genau 11 Stunden ist es Zeit. Zeit dafür. Wir stoßen an aufs neue Jahr 2013. Wenn das nur gut kommt, Martin Aliot.
Goethes Hexen einmal eins hilft hier nicht weiter, denn es dringt nicht bis zur 6. Primzahl vor. Im Tarotspiel steht die 13. Karte für den Tod, in der babylonischen Zahlensymbolik für das Glück. Judas Iskariot, der Verräter, war der 13. Gast am letzten Abendmahl. Das hat den Ruf dieser Ziffer nachhaltig beeinträchtigt. Die 13 wird dem Teufel zugeordnet und als Teufelsdutzend bezeichnet. Das Walliser Kantonswappen hat trotzdem 13 Sterne, nach den 13 Zehnten. Die amerikanische Flagge hat nach den 13 Gründerstaaten ebenso viele Streifen. Der Aberglaube verhindert gelegentlich 13. Stockwerke, Sitzreihen oder Zimmernummern in Spitälern. Diese Geisteshaltung wird, etwas geschwollen, als Triskaidekaphobie bezeichnet. Die amerikanische Weltraumbehörde NASA setzte sich kühn über derartigen Mumpitz hinweg, als sie 1970 Apollo 13 losschickte. Das Vehikel musste nach der Explosion eines Sauerstofftanks umkehren. Immerhin, der nächste Freitag, der 13., kommt erst im September. Jetzt schlägt's 13.
Genau. Doch vorher lassen wir das Jahr, das zu Ende geht, Revue passieren und treffen dabei auf den italienischen Kapitän des Kreuzfahrtschiffs Costa Concordia, der nicht etwa als letzter vom Schiff ging, sondern als einer der ersten. Adesso comando io. Lei va da bordo. Mehr Worte des Jahres nach Andy Lüscher und den Schlagzeilen dieses Vormittags.
Der Gesundheitszustand von Venezuelas Präsident Hugo Chavez hat sich verschlechtert. Sein Stellvertreter sagte, der Präsident befinde sich in einem kritischen Zustand wegen Komplikationen nach einer Krebsoperation Mitte Dezember. Bei mehreren Anschlägen in Irak sind mindestens 10 Menschen getötet worden. Mehrere Dutzend wurden verletzt, wie Nachrichtenagenturen berichten. Zu den Taten hat sich niemand bekannt. Im Pazifikraum haben die ersten Länder das neue Jahr begrüßt. Den Jahreswechsel bereits gefeiert haben etwa die Bewohner auf Samoa und Neuseeland.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.